Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute möchte ich gerne mit dir schauen, was kannst du selber für dein Glück tun? Also Glücklich sein ist eine Entscheidung heißt ja nun schon mal mein Podcast und da schauen wir mal rein, aber es gibt auch einfach mal ganz praktische Alltagstipps. Lass mich aber bitte mal erst definieren, wir in unserer deutschen Sprache haben nur ein Wort für Glück. Und zwar meinen wir damit einmal dieses Glück gehabt, wo man vielleicht sonst in einen Verkehrsunfall gerutscht wäre oder es gerade noch mal so geschafft hat. Und da sagen wir Glück gehabt. Dann aber auch dieses Glück, was ich jetzt so Partyglück nenne. Also es gibt einen Anlass, der macht uns einfach glücklich und fröhlich und da tanzen wir auch gerne im übertragenen Sinne verstehen und so etwas. Und dann, und das ist das, worauf ich hinaus will, morgens schon aufwachen mit einer glücklichen Stimmung. Du kannst es auch Zufriedenheit nennen. Jens Korsen nennt es positive Gestimmtheit, glaube ich. Lass uns dafür jetzt nicht unbedingt einen neuen Begriff finden oder bei uns läuft das ja alles unter glückliches Aufwachen oder so etwas. Also was können wir dafür tun für dieses Letztere? Also so bin ich der Meinung, immer nur Party feiern nutzt sich auch ab. Es macht uns letztendlich gar nicht so glücklich. Aber natürlich genieße ich diese Augenblicke, tolle. Was kann ich tun, um morgen schon so glücklich aufzuwachen? Und zwar das in einer Zeit, wo draußen, lass es mich positiv ausdrücken, es immer grauer wird. Ne, so ist ja unser Empfinden. Oder das Grau rückt näher oder so etwas. Was kann ich da tun? Ich möchte gerne mit generellen Überlegungen in meinem Leben mal reingehen, die mir enorm geholfen haben und auch heute noch helfen. Sie haben sich ein Stück weit verändert im Laufe der Jahre, da gehe ich aber auch drauf ein. Also, das erste war, als ich mich mit 30 fragen musste, kann ich auch ohne Kinder glücklich sein? 3 Jahre hatten wir uns ein Baby gewünscht, mein Mann und ich, und das hat nicht geklappt. Und ich konnte mir ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen. Wir wollten damals 6 Kinder haben und jetzt hieß es gar nichts, wird wohl nicht klappen. Und das war für mich erschütternd. Also da saß ich schon sehr traurig am Tisch und dachte, wie soll das gehen? So. Und dann kam so die Frage, okay, willst du dein eigenes Glück auf diese kleinen Babyschultern übertragen? Na, wie sollen die das denn, also wie sollen die denn mit so einer Last überhaupt durchs Leben gehen? Das war so das eine. Und dann stellte ich aber fest, ich habe das Glück ausgelagert. Ich war unterwegs, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Das war ganz klar meine Meinung, also das Umfeld müsste sich verändern, damit ich schon morgens so glücklich aufwache. Aber die haben das gar nicht verstanden, dass ich so nett war und ihnen die Verantwortung übertragen habe. Also ich musste das selber machen. Das habe ich noch relativ schnell hingekriegt, erinnere ich mich. Ich war natürlich der Meinung, dass das die Zuständigkeit meines Mannes ist, ne? Also, aber keiner fragt, was brauchst du heute für dein Glück? Was soll ich dir in den Kalender eintragen? Möchtest du heute Abend noch mit deiner Freundin ins Kino gehen? Was brauchst du für dein Glück? Ich war es nicht gewohnt, mir selber diese Frage zu stellen. Die lag natürlich auch noch in derselben Schublade wie Egoismus. Das kannst du doch nicht machen. Aber das würde, glaube ich, jetzt zu weit auseinanderdriften. Also es hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Aber ich habe auch schon einen Podcast gemacht, wo ich da mal ausführlich reingegangen bin. Erst wenn es uns gut geht, können wir für andere da sein und so, um das nochmal eben so ein bisschen zu entkräften. Aber die Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen, war ich nicht gewohnt. Ich war da aus den Kinderschuhen gar nicht rausgekommen. Also ich war als Kind glücklich, wenn meine Geschwister mich haben mitspielen lassen und meine Elternzeit hatten für mich Und wenn das nicht der Fall war, fand ich die doof und ich war traurig. War ganz einfach. War ganz einfach. Und der Lehrer, der mir schlechte Noten gab, der war doof. Natürlich, wie sollte der denn noch nett sein? Also das war ein Muster in mir. Und das war, fand ich selbstverständlich. Also ich hätte vielleicht ein bisschen mehr lernen können oder was weiß ich, aber eigentlich war das ein doofer Lehrer. Also so war ich groß geworden und das hatte ich irgendwie nicht, ich hatte die Kurve nicht gekriegt. Und wir haben ja auch in unserer Kultur keine vielleicht Zeremonie oder so, wo man jetzt sagt, so, also klar macht man als Kind erstmal alles nach, aber jetzt kannst du auch mal selber gucken, ob du das möchtest, ob es dir entspricht, ob du das mit deinen Freundinnen einfach so mitmachen willst, um dazuzugehören, oder ob du schon mal gucken kannst, ob das gut für dich ist oder so. Ne? Also da finde ich, fehlt bei uns so ein bisschen was. Und also ich saß mit 30 noch da und war der Meinung, das Umfeld ist, also doof habe ich es vielleicht nicht bezeichnet, aber ist schuld, ne? Ist schuld, wenn es mir nicht so gut geht. So. Und da habe ich gemerkt, nee, diese Verantwortung spüren die gar nicht und ist auch wohl nicht so angebracht. Also das müsste ich selber machen. Ich erinnere aber noch, das kam auch später erst, vielleicht Wochen später, weiß ich nicht mehr, dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück, war mindestens genauso eine harte Nuss, die ich knacken musste. Also als ich das dann alles geschafft hatte, dass das dann wohl logischerweise so sei, dann spürte ich eine Freiheit. Wow, ich war nicht mehr abhängig von denen. Ich konnte also mich da sowas von frei machen, das war enorm. Aber dann zu gucken, wie gehe ich denn da vor, was mache ich, will ich wirklich da jetzt so täglich gucken, was brauche ich und so. Ich musste ganz neue Gedankenmuster aufbauen und erstmal gucken, was denke ich denn überhaupt. Ich war ja auch früher der Meinung, ich kann meine Gedanken gar nicht steuern. Die sind einfach da. Die habe ich ja nicht gerufen. Ich habe ja nicht, ich habe auch meinen inneren Kritiker nicht gerufen. Ne? Komm her, mach mich jetzt mal fertig oder so und sag mal, das schaffst du sowieso nicht oder so. Nein, die sind ja unbewusst. Das ist der richtige Ausdruck, ich glaube ja. Die sind ja einfach da. Und da fühlte ich mich hilflos gegenüber. Nee, sind wir nicht. Also ich habe dann gelernt, meine Gedanken zu beobachten. Was denkst du denn gerade? Hilft dir das oder zieht dich das runter? Und ich weiß zum Beispiel, dass das fällt mir jetzt gerade ein, eine Resilienzforscherin in einem TED-Talk hatte ihre Tochter verloren durch einen Autounfall. Und da hat sie sich gefragt, tut mir das gut, mir jetzt die alten Fotos anzugucken? Oder jetzt noch nicht, ist auch sehr hilfreich. Oder jetzt noch nicht, tut mir das gut, dass ich so oft in das Kinderzimmer gehe? Oder jetzt noch nicht? Also auch in ganz, ganz schwierigen Fällen tut es uns gut, unsere Gedanken zu beobachten und da auch liebevoll mit uns zu sein. Also ich mache jetzt einen Podcast über Glück und jetzt bin ich schon gleich bei Trauer gelandet. Aber dieses ist auch so wichtig, es gehört zu unserem Leben dazu. Trauer gehört zu unserem Leben dazu. Es gibt kein Leben ohne Trauer. Und kein Außenstehender bestimmt, wie lange die Trauer geht. Das sind wir selbst. Und ich weiß, dass in Firmen dann oft mal so, ja, jetzt muss ja auch mal gut sein irgendwann und so. Nee, können die zwar sagen, aber entspricht nicht der Wirklichkeit. Was hilft, wenn man so das Gefühl hat, so jetzt möchte ich auch aus diesem schwarzen Loch auch wieder raus, dann habe ich das so wie Strohhalme empfunden, die dann so eine kleine Leiter bauen, zu schauen, jeden Morgen, jeden Abend, was in meinem Leben gibt es, für das ich trotzdem dankbar bin. Also dieses, es gibt ja so Dankbarkeitstagebücher, wo man das dann so eintragen kann. Man kann aber auch einfach eine Klatte nehmen und sich das mal aufschreiben. Also ich meine, bei mir ist das auch das kuschelige Bettchen und so etwas oder auch das Vogelkonzert draußen. Also ich suche mir alles Mögliche dafür. Dann öffnet sich der Blick wieder. Dann starre ich nicht nur auf das schwarze, schmerzhafte, schlimme, was es immer noch gibt, aber ich nehme das andere Leben mit hinzu. Es macht den Schmerz nicht geringer, aber ich sehe wieder mehr. Ich sehe nicht nur den Schmerz. Das ist der Grund dahinter. Also auch Trauer gehört zu unserem Leben dazu. Und unseren Kindern habe ich erklärt, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Ich meine, dass man dann vielleicht die Freude noch mehr schätzt. Das kann einer der Gründe sein. Aber jemand, der ohne Hochs und Tiefs durchs Leben geht, so an der X-Achse lang, sage ich immer, man kann nicht das jubelnde Halleluja singen, in meinen Augen, wenn man nicht auch Tiefe zulässt. Also, das dazu. Und jetzt wieder zurück zum Glücklichsein. Wer ist verantwortlich? Und dann hatte ich ja gemerkt, dass ich das auf andere Personen ausgelagert hatte. Da hatte ich ja angefangen. Und dann habe ich gemerkt, dass die anderen das mit mir genauso gemacht hatten. Die hatten genau solche Geheimverträge hinter meinem Rücken abgeschlossen und ich sollte für deren Glück zuständig sein. Und da habe ich dann doch noch mal etwas genauer hingeschaut. Es entsteht ja, sage ich mal, manchmal durchaus in Liebe. Also das Beispiel mit meinem Mann. Er kommt mit rasenden Kopfschmerzen nach Hause und ich frage ihn, hast du denn heute genug getrunken? Und er sagt, oh Schatz, habe ich gar nicht zugekommen. Du weißt nicht, wie voll mein Schreibtisch war oder so. Und jetzt frage ich mal dich, was glaubst du? Wer geht in die Küche und holt das Wasser? Ich, genau. Und vermutlich du auch. Und das ist ja in Liebe passiert. Da ist ja nichts Böses. Da hat ja kein Mensch was Böses bei gedacht oder so, ne? Sondern sowas passiert eben einfach manchmal in Liebe. Und als ich dann irgendwann später mal zu ihm sagte, Schatz, ich glaube, du kannst die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und dein Trinken nun selber übernehmen, meinte er, das ist ja nicht dein Ernst. Dieses, was hat sich alles so eingebürgert? Und was ist, und wie gerne, frage ich mal andersrum, wie gerne machen wir das denn noch, wenn es so selbstverständlich ist, wenn es so gefordert wird, dass ich das Wasser zu holen habe sozusagen, dann macht das doch gar keinen Spaß mehr. Es ist in Beziehungen so viel schöner, wenn jeder erstmal die Verantwortung für sich übernimmt und dann etwas aus Liebe passiert, als wenn es so selbstverständlich ist, dass man das zu machen hat. Das gibt's übrigens auch Eltern-Kinder. Da gibt es und Kinder-Eltern, je nach Alter dann später, wo man etwas als selbstverständlich nimmt, was Eltern zu leisten haben oder was Kinder auch zu leisten haben, wenn die Eltern alt sind und sowas alles. Ne? Also das sind ja alles jetzt so Randgebiete. Lass uns mal zurückkommen zu diesen Geheimverträgen. Auch unter Kollegen, ja, wenn du jetzt keine Zeit hast für dieses Projekt und da nicht helfen kannst, dann wird das wohl nichts. Und dann lassen wir uns wieder breitschlagen und ärgern uns über uns selber, dass wir wieder Ja gesagt haben und glauben, wir müssten eine Schulung machen, Nein sagen zu lernen. Nee, wir brauchen nur die Verantwortungen wieder dahin zu legen, wo sie hingehören. Dass man sagt, du, diesmal bin ich nicht dabei, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Projekt und so, beim nächsten Mal kannst du gerne wieder. Ja, warum hast du denn jetzt keine Zeit? Ich muss mir das auch zurechtlegen, ne? Also das hat verschiedene Gründe, die möchte ich jetzt hier nicht aufzählen, spielt auch gar keine Rolle. Akzeptiere jetzt einfach mal bitte, dass es so ist. So, dann mag die vielleicht ein bisschen brummelig rausgehen, aber das macht nichts. Du, dann brummelt sie mit sich, aber nicht du mit dir, weil du nicht Nein sagen konntest. Und beim nächsten Mal kannst du ja wieder dabei sein. Und möglichst dich auch nicht rechtfertigen, das habe ich mal in einer anderen Schulung gelernt. Solange man immer Gründe, nee, Argumente findet, wieso man ja das Recht hat, Nein zu sagen, desto mehr greift der andere immer wieder diese neuen Argumente auf und entkräftigt die. Ja, dann kann ich dir ja dabei helfen oder dabei kann dir Frau X helfen oder wie auch immer. Nein. Im Moment nicht. Bitte akzeptiere einfach jetzt mal mein Nein. Und dann, wie ich immer so sage, über Bratkartoffeln reden. Also ein anderes Thema anfangen und gar nicht mehr davon. So, also auch da wieder Klarheit reinbringen, denn sie, die Kollegin, hat die Verantwortung für das Projekt. Sicherlich wurde vielleicht dir auch an die Hand gegeben, guck mal, wen du als Unterstützer bekommst, aus deiner Abteilung oder sowas. Ne? Kann ja durchaus sein. Aber geht gerade nicht. Geht gerade nicht. Und so auch in der Familie, so auch im Freundeskreis. Also man hat schon x-mal, um nicht 100-mal zu sagen, geholfen im Freundeskreis organisieren, was weiß ich von irgendeiner Fahrradtour von, was weiß ich und so, ist immer vorne dabei. Aber wehe, man sagt einmal, geht gerade nicht. Geht gerade nicht. Dann hat man das Gefühl, da prasselt jetzt so ein Regen auf einen nieder. Und zu sagen, nee, jetzt diesmal nicht, bin ich nicht dabei. Oder was ich auch mal gemacht habe, ich kann in zweiter Reihe dabei sein. Ich kann nicht die Verantwortung übernehmen, aber ich kann ab und zu, wenn ich Luft habe, Signal geben, so kann ich irgendwas machen. Was weiß ich, Briefe rausschicken, E-Mails raus oder irgendein Teil. Also auch das, ne, könnte für dich hilfreich sein, wenn du sagst, also erste Reihe oder ne, Elternabende damals und dann Elternsprecher und sowas alles. Ne, wir kennen diese ganzen Themen durch unser ganzes Leben hindurch. Es ist ein Lebensthema. Wer hat die Verantwortung für dein Leben? Es sind immer nur wir selber. Und das zu verinnerlichen, das möchte ich jetzt hier mit diesem Podcast wirklich schaffen, dass du merkst, dass du dann auch viel stärker bist, um an anderer Stelle zu helfen oder so. Du nutzt es gar nicht unbedingt, um jetzt nur in der Sonne zu liegen und die Augen zuzumachen, sondern du machst dann andere Sachen oder hast vielleicht auch andere Verpflichtungen übernommen. Hast vielleicht musst du dich gerade um deine Eltern kümmern, weil die gerade nicht so klarkommen oder was weiß ich, ja. Also es sind ja legitime Gründe, die muss man aber dem Kollegen auch nicht immer aufs Butterbrot schmieren, in meinen Augen, oder auch im Freundeskreis, sondern, oh Mensch, da kommt gerade so viel bei mir in der Familie zusammen oder so. Bitte akzeptiere das. Ich möchte das jetzt gerade nicht auseinanderbröseln, aber ist gerade ein bisschen viel. Akzeptiere mein Nein. Also da, ich musste mir Sätze zurechtlegen. Ich musste mir was überlegen, wieso ich das dann hinkriegte. Also ihr denkt immer, ich schüttle das alles aus dem Ärmel. Das ist aber bei weitem nicht so. Also ich musste da also auch schauen, wie kann ich das ja, gut kommunizieren, sagen wir mal so. So, dann möchte ich gerne mal auf eine, ja, darf ich sagen, Eigenart unseres Landes hinweisen. Die Deutschen sind verschrien als Jammerer. Wir sind so viel in der Opferrolle, dass es dem Ausland schon auffällt. Also dieses, weil der andere da das gemacht hat und so, das geht von der Bundesregierung und was weiß ich, Politiker überhaupt und runter bis zu natürlich den anderen schrecklichen Autofahrern und den, also ne, dieses Opfersein. Und erstmal ist klar für mich, dass wenn ich in der Opferrolle bin, kann ich nicht fröhlich sein. Ich kann nicht gleichzeitig Halleluja rufen und dann, oh nein, und so fürchterlich. Also, und da habe ich keinen Parkplatz gekriegt und da habe ich dieses nicht und dann fing es an zu regnen und nein, und nein, und nein. Und wieso machen wir das? Also einmal bin ich wirklich von überzeugt, nutzen viele das als Dating-Plattform. Wenn die sich in der Kantine treffen oder am Kopierer, wenn es die noch gibt oder so etwas, und dann über andere Abteilungen, über die Firma und den Chef jammern und nein und alles so fürchterlich und dieses und jetzt haben sie auch noch das hier umgestellt und jetzt alles fürchterlich, habe ich sofort Verbündete. Und ich glaube tatsächlich, ich habe das aber noch nie ausprobiert, in einer fremden Stadt kann ich mich an die Bushaltestelle stellen und jammern. Meine Güte, der Bus kommt immer zu spät und ich kriege auch nie einen Sitzplatz. Ich habe sofort Verbündete, die sagen, ja, ja stimmt, wirklich, meine Güte, noch eins und so. Würde ich hier was Positives sagen an der Bushaltestelle, meine Güte, bin ich froh, dass wir hier eine Bushaltestelle haben und das ist ja richtig toll, würden die Leute mich, glaube ich, erstaunt anschauen. Also wo hole ich mir Verbündete durch das Jammern im Freundeskreis, in Firmen und sonst wo? Und brauche ich das? Also erstens, auf dieser Plattform sind nur Jammerlappen unterwegs, die ziehen sich gegenseitig runter. Ich frage mich allen Ernstes, kommt daher auch unsere weit verbreitete Einsamkeit? Denn ich unterstelle, dass eigentlich jeder gerne mit inspirierenden Menschen zusammen ist, die Ideen haben, die was machen, die was meinetwegen was Kreatives oder so. Also ja, auch da mal hingucken, fahre ich mich damit selber in die Einsamkeit. Und weil ich nur noch am Meckern bin und alles ist angeblich fürchterlich, ich sehe das Schöne nicht mehr. Und welche Botschaft will ich rüberbringen? Wie sehe ich überhaupt Leben? Wieso bin ich denn auf der Erde? Was ist das denn hier? Und könnte es sein, dass am Ende meiner Tage ich hingucke und denke, ach, das war ja gar nicht so schlecht und da konntest du noch das und das. Oh Mensch, das war ja schön damals oder so. Dann lerne ich es schätzen und in der Zeit, wo ich da war, also wo ich so gelebt habe, habe ich trotzdem noch rumgemeckert. Also ich habe das im nahen Umfeld mal gehabt, das war so eine schreckliche Krankheit, wo das Kleinhirn verklebte, das muss ich jetzt mal so laienhaft sagen, der Verstand dahinter war blitzblank und sie konnte ihre Muskeln nicht mehr bewegen und das endete, also erstmal war es Rollator, dann war es Rollstuhl, dann war es Bettlägerigkeit und nachher auch das Sprechen ist ja auch, ne, Muskel, Zunge und so weiter. Also auch das wurde ganz, ganz schwer. So, und dann gab es da, ja, da saß ich ja auch noch im Rollstuhl. Aber ich weiß, als sie im Rollstuhl saß, war das auch schon sehr schwierig. Das heißt, ich habe mir da vorgenommen, also auch wenn es, das hat Mutti aber auch schon so gelebt, wenn es mit Einschränkungen verbunden ist, immer noch das sehen, was da ist und nicht, was nicht mehr geht. Sondern das, was da ist. Das hat mir so Boris Grundl, kennt ihr vielleicht, ein unglaublich toller Business Coach im Rollstuhl und der genießt das Leben und der kann das unglaublich toll kommunizieren, wo er hinguckt. Er guckt immer zu Möglichkeiten und nicht, was sein Körper nicht mehr kann. Und wir haben doch immer gelernt, das Beste draus zu machen. Wir hatten, also zum Beispiel ich in meinen drei Schwangerschaften, natürlich gab es da Einschränkungen. Also ja, es hatte einen positiven Hintergrund. Ich war nun endlich schwanger und da fiel mir das natürlich leichter. Und wenn ich jetzt im Alter auf Einschränkungen schauen müsste, dann würde ich das nicht mit einem positiven Hintergrund verbinden können, jedenfalls nicht so schnell. Und es ist unsere Betrachtung und unsere Bewertung und zu gucken, was ist denn trotzdem noch möglich. Und das ist ja das Tolle auch auf meinem Kanal und Instagram-Kanal zum Beispiel auch, wo so viele berichten, dass sie zwar durchaus eingeschränkt sind in manchen Gebieten, aber noch das machen und jenes machen und das Leben genießen und so etwas. Und da drin, unsere Macht zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie du mit dem Wort Macht umgehst. Das ist ja bei uns auch so negativ belegt, weil Machtmissbrauch stattgefunden hat. Also entweder als Kind, kein Kind ist frei, ist abhängig von Eltern. Und wie Robert Betz immer so schön sagt, ne, kein Fünfjähriger kann sich hinstellen und sagen, Papa, ich habe mir das jetzt 5 Jahre angeguckt, ich ziehe jetzt aus. Ne? Das geht dem einfach nicht. Und da hat man sich oft hilflos gefühlt. Und vielleicht auch in Firmen, wo Führungskräfte da ihre Position ausgenutzt haben, um da Druck auszuüben und so etwas alles. Also das Wort Macht ist bei uns ja negativ belegt, behaupte ich jetzt mal. Aber zu wissen, das Gegenteil, ich bin machtlos, will ich doch nicht sein. Also hilflos, nein. Also ich möchte Macht haben. Ich möchte über mein Leben weit, soweit es geht, selbstbestimmt, heißt es ja dann auch, sein und das machen können. Also, aber ich brauche mein inneres Ja dazu. Ich übernehme die Verantwortung. Ich mache das Beste draus. Ich schaue, was geht. Was für Möglichkeiten habe ich? Wir haben alle unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben unterschiedliche Talente. Wir haben unterschiedliche Startbedingungen. Wir haben, also ist eigentlich alles unterschiedlich. Und trotzdem glauben wir, bei dem Kollegen läuft es so, deswegen muss es bei mir auch so laufen. Und auf Instagram sehen wir auch, das läuft bei dem anderen ja so toll. Wir sehen ja auch gar nicht, was da an Vorarbeit und Wurzelarbeit, wie ich das immer nenne, war. Und insofern möchten wir das alles genauso. Nee, wir sind anders. Und diese Andersartigkeit zu feiern, die macht auch glücklich. Also ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da? Ende 40. Ich muss Ende 40 gewesen sein, als ich endlich begriff, dass mein Temperament, meine Energie, die für viele zu viel war, und wo ich da so Stoppschilder und meine Güte, und kannst du nicht einmal damit zufrieden sein, ich sage jetzt mal in Klammern, abends vorm Fernseher zu sitzen, und ich sagte, nee, bin ich nicht. Ich erwarte mehr vom Leben und ich bin der Meinung, wir können das auch kreieren. Nein, ist doch alles schön, so wie es ist und so. Also ich war da oft der Buhmann und irgendwann habe ich begriffen, nee, das ist schon meine Art und die möchte ich leben. Und mit Anfang 60 habe ich mich entschieden, nicht mehr mit angezogener Handbremse zu leben, nur damit sich andere wohlfühlen in meiner Umgebung. Und es ist sowieso ein Trugschluss zu glauben, wenn ich mich klein mache, wird der andere automatisch groß. Nee, ist nicht der Fall. Ist nicht der Fall. So, also dieses zu diesem Paket selber fürs Glück zuständig zu sein, selber die Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung ist nicht etwas, was auf den Schultern liegt, sondern das macht frei. Es macht frei. Du musst nicht warten, kann jetzt mal jemand hier meinen Glückstank auffüllen und kann jetzt hier mal jemand vorbeikommen und mich besuchen? Nein. Abgesehen davon finde ich das vom lieben Gott auch unglaublich toll eingerichtet, dass er sagt, wenn du anderen hilfst, wirst du glücklich. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, oh, kann mal einer vorbeikommen und mich glücklich machen oder so. Das macht mich nicht glücklich, sondern wenn ich losmarschiere und anderen helfe. Deswegen also hier auch nochmal das Ehrenamt aufs Podest gestellt. Und man kriegt da so viel geschenkt an sich gut fühlen, sich einbringen und so. Und jetzt höre ich so oft, nee, mein Leben ist schon so schwer, Greta, da kann ich nicht noch mich um die Probleme anderer Menschen kümmern. Nee, das muss ja auch gar nicht sein. Dann mach doch was für deinen Ruderverein. Da muss auch mal zweimal im Jahr das Equipment durchsortiert werden zum Beispiel oder so etwas. Geh dahin, wo du dich wohlgefühlt hast oder helfe da im Tierheim oder was weiß ich, Aktionen, die stattfinden da bei dir im Stadtteil, weil da irgendwie ein Fluss gesäubert werden soll oder ein Teich oder was weiß ich. Also da gucken, was ist da möglich. Je nachdem, wo du deine Talente siehst oder was dir Spaß macht. Und das ist super sortiert, wenn du Ehrenamt bei Google eingibst. Das ist nach Postleitzahlen sortiert. Es ist nach deinen Vorlieben. Möchtest du was mit Kindern machen? Möchtest du dieses? Machst du jetzt? Kannst du alles eingeben und auch zeitlich ungebunden und Lesepate sein. Und da lesen dir Kinder dann was vor, die mit der deutschen Sprache nicht ganz so gut zu Fuß sind. Das wird über Schulen organisiert. Aber was ich damals da gefunden habe, das fand ich so inspirierend. Es wurde ein Engel für einen Tag gesucht in Berlin. Und zwar sollte man da eine Schulklasse begleiten, die einen Flugsimulator ausprobieren durfte. Ich fand das so irre. Ich wäre am liebsten selber dahin gefahren. Also es gibt da ganz, ganz viel. Also was macht dich glücklich, ist andere glücklich machen. Was weiß ich, auch der Nachbarin ein paar Kekse an die Türklinke hängen oder einen lieben Gruß. Oder auch da ist es schon, kommen wir mal zu diesen kleinen Schritten. Was kannst du machen, diese kleinen Schritte? Also wenn man jetzt schon so ganz verschlossener Typ ist, ne, dieses so, ich gucke am liebsten auf den Fußboden und wenn ich durch die Straßen gehe oder so, man könnte sich ja einen Satz zurechtlegen für die Kassiererin. Meine Güte, wie schaffen Sie das bloß immer hier durch dieses ganze Wirrwarr hindurch oder so. Das wurde ja wohl gemacht in Corona-Zeiten, als man plötzlich merkte, wie wichtig diese Personen waren, dass die uns am Laufen hielten sozusagen. Oder beim Busfahrer. Oder, also in Hamburg ist ja Moin schon eine komplette Begrüßung, ne, eigentlich. Aber damals zu sagen, oh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Der Nachbarin zum Beispiel. Und der Witz ist, das macht nicht nur was mit der Nachbarin, sondern mit uns selber. Wir gehen die nächsten Schritte anders. Weil wir da etwas Nettes gesagt haben. Und ich habe ja mal behauptet, Freude wie Konfetti auf Menschen werfen oder Komplimente wie Konfetti auf Menschen werfen, verändert dein Umfeld. Du bist plötzlich mit wohlgestimmten Menschen zusammen. Und das verändert dein Leben. Als wenn du nur mit so brummeligen oder, wir könnten ja auch sagen, neutralen Menschen. Ne? Wir müssen sie ja nicht gleich zu Brummeligen machen, aber zu neutralen Menschen machst. Oder du lächelst ihnen entgegen. Und dann, weiß ich nicht, fühlt sich das Leben anders an. Also diese kleinen Sachen. Und wie ich schon am Anfang sagte, du trägst mal in den Kalender ein, was macht dich denn eigentlich glücklich? Ist es die Joggingrunde? Ist es der Spaziergang? Ist es, du malst was? Was sind das denn für Sachen, die dich glücklich machen? Hast du da mal einen Überblick, wo du sagst, boah, ja, Mensch, das ist so richtig toll, wenn ich das mache oder so? Ist es immer mit Geld ausgeben verbunden? Nein, es gibt viele, viele Sachen, die wir, sage ich mal, so machen können und anderen helfen, ja sowieso. Und was weiß ich, wenn die Nachbarin krank ist, mal mit dem Hund gehen oder sagen, ich gehe einkaufen, kann ich was mitbringen. Und so, das kostet kein Geld. Also, und es ist verändert was aus dem Leben. Und dann auch das Jammern beobachten und gucken, kann ich heute mal einen Tag schaffen, ohne laut zu jammern, dann läuft im Kopf ja immer noch die Spur ab, aber du sagst es nicht mehr. Und es geht erstmal darum, dass du dir dessen bewusst bist, was da überhaupt in dir passiert. Und dass du dich fragst, ist das die Stimmung, in der ich sein will? Oder, also bei mir ist es so, wenn ich jetzt irgendwas erlebt habe, was also, boah, schwer, gar nicht so unbedingt richtig traurig, sondern eben auch, oh nee, und schwierig und hier im Job schwierig und da mehr Schwierigkeiten als gedacht. Also so, was tut mir jetzt gut? Ist es der Tee? Einfach mal Luft holen. Ist es zwei Seiten im Buch lesen oder so einmal raus, einmal was für dich tun? Das war als die Kinder klein waren, ja auch mein ganz großes Aha-Erlebnis. Ich hatte das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr für mich. Und da habe ich mir Inseln geschaffen. So habe ich das tatsächlich genannt. Ich hatte überall im Haus irgendwelche Bücher liegen und habe dann da, wo ich war, weitergelesen. Also nicht erst nach oben laufen, am Nachtschrank das Buch holen und dann runter, dann war die Situation schon wieder vorbei, wo ich, sondern das waren kleine, ganz kleine Inseln. Und später, als ich dann berufstätig wurde und dann auch manchmal in Projekte in anderen Firmen hier eingekauft wurde, bin ich oft nicht mit denen zum Essen gegangen, weil da wurde doch nur wieder über Firma und sowas gesprochen, wurde auch viel gelästert. Sondern gegenüber war eine Buchhandlung und da bin ich reingegangen, habe dann ein Buch, immer dasselbe, ein paar Zeilen gelesen. Da gab es so Sessel, wo man sich da hinsetzen konnte. Und habe mir die Seitenzahl gemerkt und bin am nächsten Tag dann wieder zu diesem Buch gegangen und habe da weitergelesen. Also einmal raus, nur für dich etwas tun. Aber vielleicht möchtest du auch, was weiß ich, einen Segelschein machen oder so. Was kannst du da schon vorbereiten? Wo kannst du dich da schon informieren oder eine Urlaubsreise planen? Also wenn du die kleinen Inseln hast, dass du da etwas für dich tust, was dir Spaß macht und wo du in die Zukunft vielleicht hinein planst, dass das dann sich erfüllen kann oder so. Also diese kleinen Schritte, wir denken immer, zum Glück brauchen wir die ganz großen Schritte. Nee, das sind oft diese kleinen Schritte. Und du übernimmst die Verantwortung für dein Leben. Du denkst dir was aus. Wenn andere auch daherkommen und dir eine Freude machen, wunderbar. Ganz wunderbar, also tanzen vor Glück, ganz ohne Frage, aber die Hauptverantwortung hast Gott sei Dank du, und zwar als Handlungsfreiheit, als Freiheit überhaupt und nicht abhängig sein. Und vielleicht auch ganz bewusst beobachten, was verändert sich, wenn du diese kleinen Schritte gehst, wenn du diese kleinen Sachen machst. Also so ein Auge auf dich halten, was sich da verändert. Und wenn du aufschreibst jeden Morgen drei Sachen und jeden Abend drei Sachen, für die du dankbar sein kannst. Was in deinem Leben ist trotz der Schwierigkeiten, trotz der Sachen da, wofür du dankbar sein kannst? Also vor noch gar nicht langer Zeit, was weiß ich, gefühlt vor vielleicht 3 Jahren, war ich erst in der Lage, dass das Schlimme da draußen sein durfte und trotzdem das Schöne in meinem Leben. Also früher hatte ich oft das Gefühl, oh Mensch, hier ist es doch jetzt gerade so schön und jetzt hagelt diese Nachricht da rein. Und das Schöne ist weg. So habe ich ganz lange gelebt, dass ich der Meinung war, dass Negative zerstört das Positive. Das ist nicht mehr. Ich kann das Schwere sehen. Ich muss es auch nicht kleinreden oder so verdrängen oder so etwas. Nein, also ich mache dir das hier gerade vor. In der linken Hand habe ich jetzt, sage ich mal, die Kriege gerade da draußen und das ganz große Leid von Menschen dadurch und so etwas, das sehe ich. Natürlich frage ich mich auch, wo kann ich da helfen? Ne? Als das losging und die Flüchtlinge da waren und kann ich selber jemanden aufnehmen? Kann ich eine Familie unterstützen, die jemand aufnimmt und so weiter? Das ist ganz klar. Aber dieses Sehen, ja, aber ich ziehe mir das nicht mit Nachrichten rein, um ehrlich zu sein. Diese Bilder würde ich gar nicht loswerden in meinem Kopf. Also, aber ich sehe es. Ich muss nicht gleich den Kopf drehen und weg und oh Gott, nein und sowas alles, sondern ich sehe das Schwere. Und in der rechten Hand habe ich alles, was mich glücklich macht. Und das darf trotzdem bestehen. Ich glaube, Corona hat mir nochmal sehr geholfen, das auf den Punkt zu bringen. Denn ich wurde durchaus gefragt, sag mal Greta, wie kannst du hier so fröhliche Sachen posten, wo da draußen die Menschen in den Krankenhäusern liegen und und schwer leiden. Da erst wurde mir bewusst, wie fragil das alles ist und wie dankbar ich sein möchte für das, was ich gerade gesund hier leben kann. Mir war klar, dass dieser Mensch an der, ich nenne es mal Lungenmaschine, weil ich es nicht besser weiß, der auf mein Leben guckt, fragen würde, was jaulst du, Rom? Wollen wir tauschen? Was hast du denn zu jaulen? Du hast doch nur glücklich zu sein, weil du nicht krank bist, weil du nicht Corona hast, weil du das alles gerade noch leben kannst. Und auch bei dir kann es morgen vorbei sein. Also das hat mich nochmal ganz hübsch in die Puschen gekriegt, dass ich mir klar machte, ich bin verpflichtet, auch wenn es, oder gerade wenn es da draußen tobt, dankbar zu sein für das, was ich habe. Und Dankbarkeit ist der größte Glücklichmacher. Das hat mir ja auch nie jemand gesagt. Ich kannte das Wort mehr in Zusammenhang mit sei gefälligst dankbar, weil ich nämlich manchmal an Omas Essen so ein bisschen zu mäkeln hatte. Ich war in den Sommerferien manchmal bei ihr. Und sei gefälligst dankbar und Kinder in Indien hungern und so, das hatte mich sowieso nicht so erreicht. Aber dass ich nur glücklich sein kann oder dass ich noch glücklicher sein kann, wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, als wenn ich das alles für selbstverständlich halte. Wenn ich es für selbstverständlich halte, in einem Land zu leben, wo kein Krieg ist, wo keine Erdbeben sind und so etwas. Wenn es für mich selbstverständlich ist, in einem Land zu leben, wo ich tatsächlich in ein Krankenhaus gehen kann mit einer kleinen Plastikkarte in der Hand. Und dann wird das alles erledigt, was ich da für meine Gesundheit brauche. Das ist für mich unglaublich. Und auch ja, ländermäßig keine Selbstverständlichkeit. Und also diese ganzen Sachen, wenn ich das alles für selbstverständlich halte, dann bin ich nicht glücklich. Dann hat das ja zu sein. Dann muss das ja so sein. Nee, ich bin so dankbar dafür. Und ich sehe es auch so ein bisschen wie eine Treppe. Also sagen wir mal, ich habe ein Ziel, das kann ein Karriereziel sein, wo ich hin will, oder ich brauche dafür Geld und will da irgendwas Großes erreichen. Wenn ich jetzt das Kleine, die ersten Schritte, ne, was weiß ich, die, was dazu dieser Beförderung in der Karriere dient oder so, wenn ich das nicht wertschätze, weil ich ja immer noch nicht da oben bin, wo ich hin will, dann fehlt da das Gerüst dieser Treppe. Dann fehlt da der Untergrund, sondern ich feiere jeden kleinen Zwischenschritt. Wow, ja, schon wieder näher dran und so etwas. Also Dankbarkeit ist ein wirklich großer Glücklichmacher. In meinen Augen, glaube ich, der größte Glücklichmacher, den wir haben. Und sich dessen bewusst zu sein, ich weiß nicht, also ich glaube, manche Menschen bringen dankbar sein in Verbindung mit sich klein fühlen oder so. Das ist bei mir nicht. Also ich kann mich unglaublich groß und stark fühlen. Es könnte auch sein, oh, ich bin so dankbar, dass mir das gelungen ist, dass ich das machen darf, sage ich allerdings auch viel. Da kommen ja Sachen auf mich zu, in meinem Alter, das ist ja mein Thema generell, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60, das war ja der Durchbruch, dass ich jetzt mit 77 bei der Hamburg Media School, da kann man viel digitale Medien und so etwas studieren, da bin ich jetzt im Beirat, da bin ich Dozentin, da bin ich Jurymitglied geworden, da ist man auf mich zugekommen, mit 77. Also ich meine, da bin ich so dankbar, dass ich das sein darf, dass da schmeiße ich mich rein mit all meinem Wissen. Das macht mich unglaublich glücklich. Das sind Glücklichmacher, dankbar zu sein. Man könnte jetzt auch sagen, ja klar, steht mir zu und ja, also ich bin gnädig bereit, das zu machen oder so. Nee, ich möchte dieses Staunen nicht verlieren. Ich möchte diese Dankbarkeit nicht verlieren. Also das ist sensationell, was Dankbarkeit schafft. Und schau mal da bei dir. Wo sind deine Talente? Wo kannst du dich einbringen? Wo möchtest du dich einbringen? Wo möchtest du die Welt verbessern? Und da überall und sei es noch so kleine Sachen und unregelmäßig. Deswegen muss man nicht immer dienstags und donnerstags, was weiß ich, von 5 bis 8 irgendwo sitzen oder so. Nee, das geht auch ganz anders. Man aber sich auf die Socken machen. Da kommt keiner vorbei und sagt, das habe ich jetzt mal für dich rausgesucht und hier. Da müsstest du auch noch selber gehen. Ne? Also wir müssen es selber machen. Das zu übernehmen, hilft enorm. Und dann bin ich in eine Falle getappt damals, die hatte was mit Vertrauen zu tun. Ich habe früher, überspringe ich mal ein paar Phasen und so gedacht, der andere muss sich nur vertrauenswürdig benehmen und dann kann ich ihm auch vertrauen. Und dann habe ich begriffen, dass ich damit auch wieder die Verantwortung rausgebe. Und wenn ich jetzt erstmal so abwartend bin, ne, so mal gucken, wie der oder die denn da so ist, das wissen wir aus dem Business, wenn wir das mit Kunden machen, weil uns zweimal ein Kunde da irgendwie doch über den Tisch gezogen hat, dann wird das nichts. Und ich weiß auch, wie ich bin, wenn man erstmal so guckt, naja, ich bin mal gespannt, wie die Greta so ist, so abwartend, oder ob man mir mit offenen Armen begegnet. Also, wenn ich die ganze Bandbreite leben will, so sage ich das ja immer, des Lebens, das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen möchte, dann muss ich vertrauen. Und Vertrauen ist nicht Hoffen. Hoffen schließt für mich, das ist ja jetzt so eine Wortdefinition, ne? Hoffen schließt für mich noch einer, ja, ich hoffe mal, dass das gut ausgeht, so. Aber es könnte ja auch anders kommen. Und Vertrauen, da stelle ich den Fuß drauf. Ich vertraue darauf, dass das gut wird. Das ist für mich was anderes. Also da ist noch viel mehr Engagement von meiner Seite da drin. Und dir das wiederzuholen, denn das andere wurden nachher Gefängnismauern. Ich hielt sie für Schutzmauern, die ich da gebaut habe am Anfang. Und dann merke ich, naja, sei da mal vorsichtig und da mal, also ja, lass das mal so lieber bleiben und so. Und dann merke ich, ich wurde immer enger. Ich mache dir das hier gerade vor, ne? Nach rechts gehen oder nach links gehen. Nee, lass mal, das könnte schmerzhaft werden. Das heißt, ich musste einen Weg finden, wie mich diese möglichen Verletzungen eben nicht mehr verletzt haben. Sie beim anderen zu lassen und zu schauen, hat das überhaupt was mit mir zu tun oder hat der einfach nur schlechte Laune oder ist der immer so drauf und so etwas und jetzt laufe ich ihm gerade über den Weg und kriege diesen ganzen Segen ab. Aber da hatte ich ja auch so ein Beispiel aus dem Judo, habe ich nur mal ein halbes Jahr, glaube ich, gemacht mit meinem Mann. Und ich konnte natürlich nicht diese großen Männer auf die Matte kriegen. Also ich musste deren Angriff ausnutzen, deren Schwung ein bisschen an die Seite gehen und nochmal so am Ärmel ziehen von dem, damit er selber auf die Matte knallt oder vor die Wand. Und das habe ich so im Geiste gemacht. So, wenn da, ne, erkennbar schmeißt da jemand Worte auf mich, um mich da verletzen zu wollen oder klein zu machen und im Geiste dann mal so einen halben Schritt zur Seite und zu sagen, hat nichts mit mir zu tun. Ich weiß, wir neigen dazu und denken, naja, ein Körnchen Wahrheit wird schon da dran sein und das hat er ja nicht mit Frau XY gemacht, sondern jetzt mit mir und sowas alles, sondern ich habe mir da ein Beispiel gesucht, reiche Mann Bill Gates. Wie würde der denn damit umgehen, wenn man ihn beschimpft als Versager? Da würde doch noch einen Schritt rangehen und sagen, oh meine Güte, geht's Ihnen nicht gut? Haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, soll ich einen Arzt rufen? Der nimmt das doch nicht an. Und das mache ich auch nicht mehr. Mir erzählte, das war auf der Bühne und da waren hinterher noch Fragen zugelassen und die sagt, oh Mensch, vorhin in der Straßenbahn, da waren da so eine jugendliche Gruppe, vielleicht 12-, 13-Jährige, und die haben sie da einfach so als Alte beschimpft oder so. Und wie ich denn damit umgegangen wäre, ich sage, ich hätte gelacht. Also ich meine, wie können mich denn so 12-Jährige irgendwo erreichen? Wo ich dann gesagt habe, Mensch, Leute, geht's euch nicht gut? Kann ich euch irgendwie helfen oder was weiß ich? Also das war für mich eine ganz klare Geschichte. Aber das hat ja was mit Alter zu tun. Das hat was mit Nähe in der Familie zu tun. Ne? Wie eng ist man mit dem da sich verletzbar zu machen, da machen wir nochmal einen anderen Podcast drüber. Also dieses hier jetzt aber zu wissen, du bist nicht hilflos. Du kannst dir deine Stabilität, deine Resilienz, wie es jetzt immer so schön heißt, zurückholen. Die kannst du dir zurückholen. Und zu gucken, wer bist du? Und zum Glück gelingt das ja im Alter so viel besser als mit Mitte 20, sage ich jetzt mal, wo man noch so unsicher ist und so etwas. Also man bekommt immer mehr Vertrauen in sich selber geschenkt, Gelassenheit geschenkt und so etwas alles. Schau mal, was du da alles machen kannst. Und zum Schluss möchte ich nochmal so eine schöne Geschichte aus dem Internet. Ich glaube, man weiß nicht, woher sie stammt. Der Indianer mit dem Enkelkind unterhält sich, du kennst sie vielleicht auch schon, mit den zwei Wölfen in der Brust. Der eine ist immer so gnaddelig drauf und sieht alles immer negativ und beschwert sich viel und ist in der Opferrolle. Und der weiße Wolf, der ist das Gegenteil, positiv drauf, freut sich auf das Leben, ist dankbar und so etwas alles. Und diese beiden Wölfe würden miteinander kämpfen, heißt es in dieser Indianergeschichte. Und der Enkel fragt dann ganz aufgeregt, und wer gewinnt? Und der Großvater sagt, der, den du fütterst. Wo ist dein Augenmerk? Wo ist deine Intention? Und schau mal, was du mit diesen Gedanken zu deinem Glück und morgens glücklich aufwachen, was das alles, was du da bewirken kannst. Und vielleicht magst du auch in den Kommentaren schreiben, was du vielleicht ausprobiert hast und was es dann verändert hat oder welches du vielleicht schon nutzt oder so. Entschuldigung. Und gerne auch auf Instagram und gerne den Podcast weiterschicken, wenn du jemanden kennst, dem der auch helfen würde. Mir hilft es sehr, wenn dieser Podcast da verbreitet wird und du vielleicht auch ein Like da lassen kannst. Alles, alles Liebe und glücklich sein ist unsere und deine Entscheidung. Tschüss!